NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Juni 1968. Das Bundessozialgericht erkennt Alkoholismus als Krankheit an.
Ich war zum ersten Mal volltrunken auf meiner eigenen Konfirmation. Ich war damals 19 cm kleiner wie jetzt, hatte ziemliche Minderwertigkeitskomplexe und ich habe gemerkt, dass ich mit Alkohol diese Komplexe nicht hatte.
Ob das die Steuererklärung war oder sonst was, alles, was mir bevorstand als Hürde, war, mit Alkohol einfach leichter zu schaffen.
Entspannungsmittel, Schlafmittel, abschalten einfach.
Es wurde immer mehr, was ich brauchte, aber dann erreichte ich eine Ebene, auf der ich normal arbeiten, agieren, reagieren konnte.
Und man wird dann zum Alkoholiker, obwohl man das ja nicht erstmal weiß.
Zum Schluss war es dann so, wenn ich aufgestanden bin, habe ich die Dose Bier aufgemacht, um überhaupt aufstehen zu können und in die Firma fahren zu können. Ja. Ich habe mich geekelt vor mir selber, ich konnte nicht mehr in den Spiegel schauen, aber ich konnte im Grunde genommen nichts dagegen tun.
Man ist richtig im Grünen. Das ist wie im Wald hier mit einem Teich. Ja, es ist Ruhe hier, totale Ruhe. Das ist natürlich nicht für jedermann was.
Aber für Thomas Lieseberg genau das Richtige. Haus Schönbirken liegt gut versteckt in der sanften Seenlandschaft Brandenburgs. Eine Suchthilfeklinik, in der sich 35 Frauen und Männer jeden Alters auf den Weg ins Trockene machen. In ein Leben ohne Alkohol.
So, hier haben wir unseren kleinen Sportplatz, wo wir Volleyball spielen, ein bisschen Basketball. Da ist eine kleine Trainingsstrecke für den Hund, für unseren Therapiehund, Kalli.
Außerdem der Stall von Esel Gustav, eine Sohle für die Schweine und ein paar Kaninchenkäfige, die mal wieder ausgemistet werden könnten.
Das wird von uns gemacht. So wie halt die ganzen anderen Sachen auch. Sauber machen, für Sauberkeit sorgen und die Tiere betreuen. Alles Aufgaben von uns.
Verantwortung übernehmen. Für andere, aber vor allem für sich selbst und seine Krankheit. Das muss Thomas Lieseberg hier erst mühsam wieder lernen. 12 Wochen hat er im Haus Schönbirken dafür Zeit.
Der Auftrag, den sowohl der Rehabilitant als auch wir bekommen, heißt, dass der Rehabilitant am Ende der Therapie in der Lage ist, wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig zu werden.
Sagt
Beate Materne. Ich bin hier die leitende Ärztin im Haus, bin Fachärztin für Psychiatrie, bin Psychotherapeutin und Sozialmedizinerin.
Neben ihr sitzt Ute Hoffmann.
Ich gehöre zum Leitungsteam dazu, bin Sozialpädagogin, bin hier als Therapeutin tätig und mache die Aufnahmekoordination.
Und für sie gibt es neben diesem offiziellen Auftrag noch einen weiteren.
Die Krankheit zu akzeptieren als Krankheit für sich selbst und sich selbst zu verzeihen, dass ich alkoholabhängig geworden bin und dann weiter zu gucken, was muss ich verändern, um keinen Alkohol mehr zu trinken? Wo muss ich Verantwortung übernehmen?
3-mal die Woche Gruppentherapie, dazu auch Einzelsitzungen. Entspannungsübungen, Sport, Ergotherapie und natürlich die Arbeit im Haus, im Garten mit den Tieren. Das Konzept ist umfangreich und folgt klaren Vorgaben. Und dass es diese Therapie so überhaupt gibt, hat viel mit einer an sich einfachen Feststellung zu tun.
Trunksucht ist eine Krankheit.
So steht es in einem Urteil des Bundessozialgerichts vom 18. Juni 1968.
Da spielt ganz entscheidend der Gedanke der Rehabilitation herein.
Medizinhistoriker Heinz Schott.
Wenn Alkoholismus eine Krankheit ist, dann muss sie entsprechend behandelt werden. Und dann muss der Einzelne auch das Recht haben, nach den besten Methoden therapiert zu werden.
Selbst schuld.
Einfach aufhören. Das kann doch nicht so schwer sein.
Soll sich doch mal anstrengen.
Alkoholismus als eine Willens- und Charakterschwäche, mit dieser Sichtweise räumt das Bundessozialgericht damals auf. Wer trinkt, soll kein Ausgestoßener bleiben, sondern Hilfe bekommen. Hilfe, die seit dem Urteil der Rentenversicherungsträger oder die Krankenkasse zahlt, koordiniert von einer Suchtberatungsstelle.
Diese Reha-Idee, die kommt in den späten 60er Jahren auf, wo der Arbeitsmarkt dringend Arbeitskräfte gesucht hat. Und ich selbst habe es noch erlebt, wie eine neue Welle der Rehabilitationsbegeisterung aufkam, wo die Mediziner gesagt haben, jawohl, wir können so viel tun. Das war also eine regelrechte Rehabilitationseuphorie.
Heute weiß man, trocken zu werden und zu bleiben ist ein lebenslanger Kampf. Nur ab wann ist man eigentlich abhängig? Wie rutscht man ab in die Sucht?
Also das fing eigentlich schon in der Kindheit an, wo Alkohol immer sehr präsent war. Zwei meiner Onkels und eine Tante sind wegen Alkoholmissbrauchs gestorben. Aber da hat niemand davon geredet, dass er oder sie ein Alkoholiker ist. Da war das einfach normal.
Thomas Liesebergs Eltern arbeiten beide im Schichtdienst, leben aneinander vorbei. Geredet wird kaum, dafür gern gefeiert.
Wir als Kinder haben dann angefangen, die Gläser abzuräumen und mal ein Stückchen Bier zu trinken, der dann noch im Glas war, und die Eierlikörgläser auszulecken. Das waren so die ersten Berührungen.
Trotzdem, für Thomas Liseberg ist Alkohol erst einmal Genuss. Bis er selbst mit Schichtarbeit anfängt in einer Großbäckerei. Mal früh, mal spät, oft 10 bis 14 Stunden lang.
Ich konnte einfach nicht mehr abschalten. Meine Gedanken drehten sich nur noch Arbeit, 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 Arbeit. Und konnte einfach nicht mehr schlafen. War einfach keine Ruhe mehr in meinem Kopf. Da diente der Alkohol dann als Betäubungsmittel.
Seine Ehe scheitert, die Beziehung zum gemeinsamen Sohn zerbricht. Er fühlt sich einsam, wird depressiv. Auch da hilft Alkohol.
Der erste Schluck schmeckt meistens nicht unbedingt immer. Aber das zweite Glas, bei mir war zum Schluss Sekt, schmeckt dann doch schon besser. Da fühlt man sich einfach wohl. Man ist locker. Die Gedanken gehen nicht mehr zurück in die Vergangenheit und die Tränen werden auch weniger, die man dann vielleicht vorher vergossen hat.
Gefühle wie Angst, Trauer oder Stress mit Alkohol zu betäuben, eine gängige Strategie vieler Abhängiger, sagen Beate Materna und Ute Hoffmann. Die Flasche wird zum Lebensbewältiger, oft sogar zu einer Art Arznei.
Dass derjenige den Alkohol nutzt, wie psychisch kranke Patienten Medikamente verordnet bekommen würden. Es gibt zum Beispiel eine überdurchschnittliche Häufigkeit des Nebeneinanders von depressiven Erkrankungen und Suchterkrankungen.
Doch um wirklich alkoholkrank zu werden, müssen mehrere Faktoren zusammenkommen.
In der Regel bringt derjenige eine biologische Grundlage mit. Das sind häufig genetische Faktoren, biochemische Strukturen im Gehirn, Anlagen des Körpers.
Inzwischen weiß man etwa, auch schon vor der Sucht fehlt Alkoholikern ein natürliches Warnsignal, wenn sie zu viel trinken. Keine Übelkeit, kein Schwindel, kein Kater danach. Der Körper reagiert schlicht weniger.
Das ist aber auch nur ein Teil. Selbst wenn ich das zur Verfügung habe, muss ich noch nicht abhängig werden. Es spielen meine Rahmenbedingungen eine Rolle. Mein Vater hat getrunken. Mein Umfeld, meine Peer Group trinkt Alkohol.
Und dann vor allem die psychische Situation. Wozu brauche ich den Alkohol? Welches Problem hilft er mir zu lösen? Wie viel ist überhaupt gut für mich?
Wenn ich das gefragt werde, dann sage ich, okay, dann versuch doch einfach mal für eine gewisse Zeit gar keinen Alkohol zu trinken und guck, ob dir was fehlt. Psychisch oder körperlich. Und wenn es körperlich ist, dann ist es schon relativ klar, dass da mehr ist als ein normaler Konsum. Und wenn es psychisch ist, dann ist es auch komisch, ne? So, warum muss der jeden Abend sein?
Dass Mediziner derart skeptisch auf den Alkohol blicken, ist allerdings noch ziemlich neu.
Man kann sagen, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein der Alkohol als Heilmittel eingesetzt wurde, als Stärkungsmittel, zum Teil auch als Kräftigungsmittel.
Bei Tuberkulose etwa oder auch bei jungen Müttern im Wochenbett.
Selbst Sebastian Kneipp, bekannt durch die Kneippkur, hat Alkoholgenuss, also Wein und vor allen Dingen Bier, auf seiner Karte gehabt.
Wer mit dem Trinken nicht mehr aufhören kann, wird seinem Schicksal überlassen. Bis mit der industriellen Revolution immer mehr Arbeiter dem Alkohol anheimfallen. Nicht mehr in die Fabrik kommen, prügeln, verwahrlosen. Für sie werden sogenannte Trinkerheilstätten errichtet.
Gigantische Anlagen, die hauptsächlich darin bestanden, die Patienten irgendwie einerseits zu beschäftigen, andererseits festzuhalten, damit sie die übrige Gesellschaft nicht allzu sehr in Unordnung bringen. Also die Heilung ist nach unseren Maßstäben dann doch ganz, ganz im Hintergrund.
Der Alkoholiker wird zum Ausgestoßenen, sozial Unerwünschten. In der Diktion der Nazis zum Minderwertigen, den es im Sinne der NS-Rassenideologie auszumerzen gelte.
Die Rasse wurde durch Minderwertige, die sich vermehren, so glaubte man, verdorben oder vergiftet. Und die Menschen, die da herauskommen, sind nur eine Belastung, Ballastexistenz. Deshalb waren dann Alkoholiker auch Opfer der Zwangssterilisation.
Auch gegen diese Vergangenheit wendet sich das Urteil des Bundessozialgerichts von 1968.
Ja, jetzt sind wir hier in der Holzwerkstatt. Hier arbeiten die Patienten mit Holz und mit Speckstein.
Thomas Liseberg führt weiter durch Haus Schönbirken.
Ich habe das jetzt in den Korb geflochten. gestern fertiggestellt und ich habe ein bisschen Arthrose in den Fingern und ich dachte so, die erste Zeit weg, erstmal meine Finger ein bisschen locker machen und das hat mir halt sehr gut getan.
Das mag sich nach wenig anhören, ist aber so das Therapiekonzept der erste Schritt zurück in ein normales Arbeitsleben. Für die Zeit nach der Reha hat Thomas Lieseberg schon eine Stelle in einem alkoholfreien Café in Aussicht. Betrieben wird es von einer Hilfseinrichtung. So kann er vermeiden, sich im Job aufzureiben und fürs Abschalten wieder zur Flasche zu greifen.
Da habe ich erstmal schon die Auflage, nur 30 Stunden zu arbeiten. Und meine Kollegen und jemand von der Tagesstätte, die haben die Aufgabe, darauf zu achten, dass wir nicht zu viele Stunden arbeiten.
Es ist für uns selbstverständlich, dass kein Rehabilitant einfach nach Hause entlassen wird, ohne Nachsorge, Betreuung. Ohne das ist die Therapie nicht vollständig.
Und zu dieser Nachsorgebetreuung, organisiert von Suchtberatungsstellen, gehören meist auch weitere Sitzungen beim Psychologen. Denn ohne Alkohol kommen die Gefühle hoch, die man zuvor mit ihm weggedrückt hatte. Kindheitstraumata, Versagensängste, Trauer, Wut. Nur wer sich ihnen stellt, hat eine Chance auf Heilung.
Manchmal sind die Minen so starr, dass wir denken, da passiert nichts, aber da ist eine Masse passiert im Fühlen und im Denken.
Irgendwie liegt da so aufgeblüht, mal das Innere nach außen zu kehren, wie so ein neuer Mensch. Das waren die ersten Situationen, wo man dann mal wieder was in seinem Körper gespürt hat. Herz und Wärme, Kälte, ja, das waren halt auch Sachen, die man erst wieder lernen musste.
Doch es gehört auch zur Wahrheit, dass mehr als die Hälfte aller trockenen Alkoholiker, so schätzt man, rückfällig wird. Auch Thomas Lieseberg ist das passiert. In Haus Schönbirken ist er schon zum zweiten Mal.
Es ist immer ein Vorlauf da, diese kleinen Warnsignale. Und der Teufelchen dann so, hey du, hallo, ganz leise sagt, du, na? Und dann immer lauter wird und immer stärker und immer größer wird. Der Kopf, der ist leer, der ist einfach leer, wie ein kleiner Roboter. Du gehst in den Laden drin, greifst du die Flasche, gehst zur Kasse, raus, trinken.
Ich werde oft gefragt, wie hältst du das aus? Die werden ja sowieso fast alle rückfällig. Für mich steht das überhaupt nicht in Frage, sondern eher, wie gehen die mit der Krankheit um? Und wenn Rehabilitanten rückfällig werden und sich dann wieder melden irgendwo in der Suchtberatungsstelle oder ins Krankenhaus gehen, dann heißt es ja noch lange nicht, dass alles vorher umsonst war, sondern es ist Leben mit der Krankheit.
Unterstützen können regelmäßige Selbsthilfegruppen und ein intaktes Umfeld und ganz wichtig, abstinent bleiben, keinen Tropfen mehr trinken. Auch wenn manche Therapeuten inzwischen versuchen, Alkoholikern das kontrollierte Trinken beizubringen. Ute Hoffmann.
Ich finde es fahrlässig. Ich habe bisher noch keinen in meiner Berufspraxis erlebt, der wieder gelernt hat, kontrolliert zu trinken. Das sind immerhin schon 25 Jahre. Und wenn, dann war es eine Qual.
Dass Bier, Wein, Sekt fast überall dazugehören, mache es trockenen Alkoholikern allerdings doppelt schwer, meint Beate Materna.
Jetzt ist es so, dass derjenige, der bei einem Empfang den Sekt ablehnt, begründen muss, warum. Der muss sich erklären. Und da muss es ein Umdenken geben in der Gesellschaft, unbedingt. Dass Alkohol eben nicht zu allem gehört, sondern ganz im Gegenteil. Dass es hunderte von Getränken gibt und der Alkohol ist eher die Ausnahme und nicht die Regel.
Für Thomas Lieseberg jedenfalls ist klar, diesmal will er für immer trocken bleiben.
Man muss ja auch wirklich damit rechnen, dass es vielleicht die letzte Gelegenheit ist. Ich weiß ja nicht, wie weit ich nochmal falle. Vielleicht ist es ja dann bis zum Boden. Meine Schutzengel, die machen mal kurz die Augen zu. Und dann bin ich derjenige, der einen Schlaganfall hat oder nur noch mit dem Rollator laufen kann.
Und Alkoholiker, die es geschafft haben, sagen, trocken leben lohnt sich. Nicht nur der Gesundheit wegen.
Ohne den Alkohol sehen sie das Leben wieder ganz anders und wollen was vom Leben haben. Wenn es nur Kleinigkeiten sind, spazieren gehen, essen gehen, Sport machen.
Heute führe ich ein Leben, ja, wie jeder andere normale Mensch auch. Und es geht mir gut damit.
Und Thomas Liesebergs größter Wunsch?
Vielleicht doch noch mal eine Partnerin zu finden, mit der ich mein Restleben verbringe. Kleine Familie und so. Ja, das ist eigentlich dann auch mein Ding.
Im Zeitzeichen erinnerte Kerstin Hild an die Anerkennung von Alkoholismus als Krankheit heute vor 50 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.